Elia Blum hier, Shoutout an den Catch Club Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ketzer Podcast. Und wir werden heute reden über WXW Drive of Champions, die aktuellste Großveranstaltung der WXW, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und ich werde das natürlich nicht alleine machen. Ich bin natürlich der Sebastian. Und an meiner Seite habe ich unseren Gast heute hier, wo er ja schon so eine Art Semi-Regular ist. Er ist schon so der Shigehiro Irie, der ich früher mal war, der ist eher heute vom Catch Club Podcast. Und in dem Sinne freue ich mich sehr, meinen Voice of the Indies Co-Host begrüßen zu dürfen. Hallo Morbo.
Yay, Drive of Champions. Nee.
Aber es ist natürlich nicht nur der Morbo zu Gast, sondern natürlich auch meine Catch Club Brüder hier in der Runde vertreten. Und da möchte ich zum einen natürlich. Da möchte ich zum einen natürlich den lieben Marcel begrüßen.
Ahoi!
Und natürlich, last but not least, den lieben Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo. Schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Ich mache mit der rechten Hand die Blutsbrüder-Geste und mit der anderen Hand mache ich Bullet Club-Zeichen. Also, guten Tag.
Ganz ab, ich sag's dir.
Bei dieser Show war es ja diesmal tatsächlich so, deswegen moderiere ich auch, dass ich der Einzige von uns war, der das Ganze live in der Halle gesehen hat. Ihr habt die Show natürlich dann auch auf WXW Now geguckt. Ich glaube, also bei Morbo weiß ich es auf jeden Fall, dass er sie live gesehen hat. Marcel, wann und wie hast du die Show denn gesehen?
Gestern auf meinem Sofa.
Okay, also du hast sie dann im Nachhinein dir angeschaut.
Ich war halt samstags unterwegs, deswegen hat sich das nicht angeboten und sonntags war ich halt zu fertig, hatten wir im Vorfeld schon kurz. Da habe ich gedacht, ey, wenn ich über eine Show reden will, dann gucke ich die nicht nach 5 Stunden Schlaf und einer durchgefeierten Nacht, das muss nicht sein.
Das ist vernünftig, das stimmt. Dida, wie hast du die Show geschaut? Hast du sie auch im Nachhinein geschaut?
Sonntagmorgens direkt.
Okay. Und Morbo, wie ich das schon gerade gesagt habe, du hast ja live gesehen.
Leider,
das ist ein Einstieg, weil ich möchte vorweg vielleicht schon mal eine Sache sagen. Also ich war ja live da und mir ging es in der Woche davor nicht so gut, also nichts Schlimmes, sondern ich war halt ganz klassisch erkältet und gegen Ende der Woche ging dann so die Symptome weg, aber ich war immer noch nicht so körperlich 100% fit und ich hatte wirklich überlegt, ob ich da hingehen soll. Es war halt eine Show, wo ich nicht mit großen Erwartungen reingegangen bin, das kann ich vorweg schon mal sagen. Vielleicht Frage an euch, da beginnen wir jetzt gleich mal mit dir direkt, Morbo, weil du es gerade schon so ein bisschen angespoilert hast. Wie war denn so deine Stimmung reingehend in die Show, nenne ich das?
Ich hatte durchaus hohe Erwartungen, vor allem an ihr Main Event, aber auch an andere Matches und ich wurde sehr, sehr enttäuscht.
Okay, das ist schon mal ein starkes Statement. Wie sah es denn bei dir aus, Dieter? Was war so dein Gefühl vor der Show?
Ich hatte zunächst, so als die ersten Matches feststanden, war ich so, ja, habe ich Bock drauf? Und als dann so die ganze Card war ich so, ey, es wirkt schon sehr random. Ich war schon so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich dann doch nicht vor Ort bin, weil es wirkte alles so ein bisschen nicht so stringent und super logisch wie die Male davor. Manche Sachen waren auch einfach aufgewärmt. Zwar manche Sachen auch einfach logisch, aber vieles aufgewärmt oder zusammengewürfelt, wo du merkst, gut, wir haben jetzt einfach gerade so viele Verletzungsprobleme oder opfern Sachen für Stories. Und das hast du meines Erachtens schon an der Card gemerkt.
Sam, wie war so deine Gefühle? Sorry, Dieter, mach noch eben.
Ja, nee, genau. Das war so das Ding. Genau.
Ja, sehr gut. Marcel, wie war denn so deine Gefühlslage vor der Show?
Also abgesehen vom Main Event und von Mike D und gegen Jeff Cobb sowie dem Shotgun Title Match hatte ich gar keinen Plan, was großartig auf der Matchcard ist. Dementsprechend hatte ich auch so null Erwartungen. So, ich wusste ja, Mike D gegen Jeff Cobb können ganz gut werden, Main Event könnte unterhaltsam werden, aber ansonsten gar keine Erwartungen und die wurden enttäuscht. Also ich saß hier im Nachgang an die Show, also wirklich als komplett das Feier war zu Ende und ich saß hier, Alter, hätte ich mich geärgert, wenn ich die 300 Kilometer dafür nach Oberhausen gefahren wäre.
Die Show war auch nicht gerade kurz, auch auf On Demand.
Na, 3 Stunden.
3:42 geht das Feier, aber davon hast du halt ungefähr so halbe bis dreiviertel Stunde, die du halt skippen kannst, weil bevor es so richtig losging, einfach so ein Screen noch war und halt dann die Pause.
Nee, das ist
aber richtig, ich hätte mich halt wirklich richtig geärgert, wenn ich da die Spritkosten und so weiter, wenn ich das auf mich genommen hätte, statt dem eigentlichen Samstagsplan.
Aber wenn du die halt, ich habe ja wirklich von der Fight Forever geguckt bis zum Ende und dann waren es reelle Live-Zeit, 4,5 Stunden war das mit Fight Forever und die Pause war dann. Das war also kurz vor 11 war Schluss, dann konnte ich gleich TOS gucken, weil TOS um 11 angefangen hat. Fangen wir nach mal an. Pre-Show-Match, ja. Da hatte ich schon fast keinen Bock mehr, ja. Da rege ich mich jetzt schon wieder auf, ja. Fucking Aaron Insane, ja. Mark Empire, richtig guter Mann, hatte ein richtig geiles Match gegen Derek Neal bei der Wildcard. Und dann setzt gegen fucking Aaron Insane. Mark Empire ist vor allem auch der Champion, ja. Mark Empire ist der Champion des, wie heißt es, Academy Champion ist er, ja. Und dann hat er gegen Aaron Insane ein richtiges, tackiges Match, weil Aaron Insane einfach gesackt hat, die Scheiße. Das Match war boring as fuck. Und dass vor allem Aaron Insane gewonnen hat, finde ich eine absolute Frechheit. Warum gewinnt der hier? Da hätte man nochmal Mark Empire als Champion der Academy einen Sieg geben können, ja. So spuckt man hier auf die Academy und lässt Aaron Insane gewinnen. Fuck that shit. Da hatte ich schon fast keinen Bock mehr.
Also ich glaube, Dieter war es, der hat irgendwann mal, als Aaron Insane wiederkam, zu mir gesagt, so, ey, niemand braucht in 2024 einen Aaron Insane. Und dann hat er mit diesem Match gegen Mark Empire einfach den kompletten Ton für die Show gesetzt. Nämlich gehen in eine Langeweile.
Ja. Also, weil ich habe das Match nicht gesehen, aber habe ich jetzt auch keine Lust zu gucken.
Nee, brauchst du auch nicht.
Sebastian, was hast du denn?
Ich würde auch sagen, so viel gibt's da nicht viel zu sagen. Das ist auch eine, es gibt noch eine andere Booking-Entscheidung, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, aber das würde ich Morbo auf jeden Fall auch geben, also ich hätte da auch eher Mark Empire siegen sehen. Ja, ich weiß, Aaron Insane hat jetzt wieder einen Run aktuell, aber so als Supporting-Act für Ahura und Alice und so finde ich den ganz cool, aber ich finde jetzt nicht, dass der den krassen Singles-Run jetzt nochmal bekommen muss. Ich fand das Match an sich, ich fand es okay in der Halle. Es war halt your average Pre-Show-Match. Das war jetzt nichts, was nach oben oder nach unten groß aus.
Also es war nicht das schlechteste Match des Abends. Es gab nur eins, das war noch schlechter.
Das ist richtig. Und das ist das andere Match mit der für mich schwierig nachvollziehbaren Booking-Entscheidung.
Aber findest du es nicht auch? Ich finde es einfach frech, dass hier der Champion der Academy, die ja irgendwie was darstellt, dass die Zukunft der WXW oder von Wrestling Deutschland dann halt verlieren muss gegen, wenn das, weiß ich, Ahura oder so gewesen wäre, aber doch nicht Aaron fucking Insane, Alter.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich kann es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Dann machen wir aber an der Stelle mal mit dem richtigen Opener weiter.
Genau.
Das war nämlich Ahura gegen LSG. Und da würde ich auch dann einmal kurz einsteigen und beginnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Match hat mir ziemlich gut gefallen. Weil, ich habe da mit Morbo, weißt, wir haben da öfters schon drüber geredet, dass wenn Ahura so sehr diesen Heelstick fährt, dann oft so diese langsameren Matches und so entstehen. Hier war er ganz klar nicht hier, fand ich. Das hat ganz gut funktioniert mit LSG. Ich finde, das hatte eine gute Länge, das hatte eine gute Dynamik, war auch gut platziert da auf der Position. War für mich tatsächlich das zweitbeste Match der Show. Also das fand ich schon echt ziemlich, ziemlich cool. Marcel, wie hast du das Match denn gesehen?
Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Also ich war doch ganz witzig zu Anfang, wie Ahura da irgendwie 3 Stunden braucht, um irgendwie seinen komischen Jogginganzug in 3 Nummern zu groß auszuziehen. Naja, es hat halt funktioniert, was die gemacht haben, aber das war halt so, ja ey, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf diese Paarung gerade. Also lass uns einfach das Minimum machen. Wir wissen beide, dass wir es können. Wir wissen beide, dass wir hervorragende Wrestler sind. Ja, wir brauchen uns jetzt auch nicht großartig anstrengen. Wir haben einfach keinen Bock. So. Und das war dann auch so, ja, es war zum Glück nicht zu lang. Das war der Vorteil an dem Ding. Aber ansonsten, ne. Hat mich das 0,0 abholen können.
Ida, war es bei dir auch so oder siehst du das anders?
Ich war irgendwie, es war okay, aber es hat mich auch absolut nicht abgeholt. Aber es war so dieses Jahr, es war da, es war okay. Ahura nicht so, also Ahura ging eher in die Richtung von seinen GWF-Auftritten.
Genau.
Was ich dann schon gut fand, auch mit dem Finisher, das war cool. Und, aber irgendwie hat es leider nicht gezündet bei mir.
Morbo.
Ja, ich fand den Anfang eigentlich ganz gut und dachte, okay, sie wrestlen. Ahura ist ein bisschen, wie schon Dieter meinte, ist ja ein bisschen hotter. Hat ja ein bisschen GWF mit sich genommen. Und das war aber nur die ersten 3 Minuten. Und dann muss ich mich halt den anderen, den Boys anschließen. Ich fand, das dann wurde auch immer langweiliger. Das war so ein bisschen wie so ein Karat-Match, so ein Match 2 und 3. Du hattest gerade einen hotten Opener und jetzt kommt so ein solides Wrestling-Match. So war das. Aber das war für mich als Opener eigentlich falsch gewählt. Ich hätte eher Elia Bloom gegen Ikarus als Opener gemacht, damit du ein bisschen Feuer hast, ein bisschen was reinkommst. Das Match dagegen war halt ein nettes Wrestling-Match, aber das war nichts Besonderes. Also das fand ich auch wirklich eher dürftig. Es war halt nett.
Ich glaube, dass sich hier schon etwas abzeichnet, was ich vorm Taping schon erwartet habe. Ich glaube nämlich, diese Show on Demand und diese Show in der Halle waren zwei verschiedene Welten. Aber da kommen wir vor allen Dingen gleich nochmal bei anderen Sachen drauf.
Das Ding ist, du hast halt bei der WXW öfter so, dass du sagst, ey, in der Halle ist das alles richtig, ist das einfach der geilste Scheiß. Und dann die Mann ist so, ey, das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur richtig gut. Mhm. Aber du hast halt dieses Feeling der Halle nicht, was bei der WXW wichtig ist. Nur hier, bei dieser Show, hattest du dieses, ey, das war trotzdem richtig gut, Gefühl nicht. Weil dafür war es dann halt einfach zu wenig.
Ja, wir reden da später nochmal drüber, weil ich habe das Gefühl, hier geht's wirklich teilweise von den Leuten, die es in der Halle gesehen haben und die Leute, die es on demand gesehen haben, geht's völlig auseinander und ich bin so dazwischen. Oh, da kommen wir gleich nochmal drauf. wir hatten dann nämlich das nächste Match und das nächste Match war dann ein World Tag Team Festival Qualifying Match. Und zwar zwischen High Performer Limited, Anne Mario und Baby Allison, und Bobby Ganz und Stephanie Mays. Dida, was kannst du uns zu dem Match sagen?
Zu dem Match kann ich halt sagen, ich fand's prinzipiell okay. Es war halt sehr story-driven, also so story-driven, wie das Match an Position 2 sein kann. Also du hast halt gemerkt, Anil Marik und Allison diskutieren viel. Allison findet es nicht geil, dass Vorwerk rumhängt und eingreift. Und ja, Ganz und Stephanie Mays, die sind halt mal, also vor allem Stephanie Mays ist mal wieder in einem Tag-Team gefangen. Und es war okay, es war zwar nur 10 Minuten. Das meines Erachtens hättest du dieses Match mit diesen Sachen auch schneller erzählen können. Und es hing irgendwie, und ich bin auch der Meinung, dieses High-Performer-Ding, das muss jetzt explodieren.
Und, Bravo.
Ja.
So, rede jetzt eben zu Ende.
Nee, ich war schon fertig. Es muss halt explodieren. Und auf die Booking-Entscheidung am Ende vom Match können wir ja gleich eingehen, wenn alle geredet haben.
Sehr gerne. Also ich hätte mich dann am liebsten schon ins Bett vergraben, weil ich dachte, gehen. Weil der Punkt ist halt, das war halt 10 Minuten Engel. Das war vielleicht 3 Minuten Wrestling-Match und dann hattest du halt ständig dieses Rumgekeife da zwischen Animago und Baby Allison, weil Baby Allison will clean worken und die anderen beiden wollen cheaten und bla bla bla. Es war im Endeffekt halt ein viel zu langer Engel, wo ich mir dachte, Leute, wir haben jetzt, das geht jetzt schon 5 Minuten das Match, wir verstehen's. Oh, dann geht's ja nochmal 5 Minuten und dann kommt Maggot raus und macht den Safe und alle sagen, ah, geil, Maggot ist wieder da. Musst du das in 10 Minuten erzählen? Nein, Mann, die Show, wenn man bedenkt, wie lang die Show dann im Nachhinein war, das war halt wirklich viel zu lang, die Fährts. Völlig uninteressant. Es war auch völlig klar, wer gewinnt und es war völlig klar, also gut, dass Maggot zurückkommt vielleicht nicht, aber dass da halt wieder dieses Geschirr reinkam, komm, Alter, es ist zwar also wirklich gehen, einfach nur gehen.
Siehst du das auch so?
Das Problem ist, dass das, was sie wrestling-technisch gemacht haben, hat nicht funktioniert. Weil da irgendwie es zwischen den beiden Teams nicht geklickt hat. Also gerade zwischen Mace und Allison, das hatte einfach nicht funktionieren wollen. Da waren so viele Abstimmungsschwierigkeiten und deswegen hat es sich dann halt auch nur wie ein Engel angefühlt. Weil das, was sie am Wrestling technisch gemacht haben, halt einfach an so vielen Stellen gekrankt hat. Obwohl wir eigentlich wissen, dass alle vier es eigentlich richtig gut drauf haben. Aber manchmal hast du halt so einen Tag oder irgendwelche Kombinationen, die einfach nicht funktionieren wollen. Und dann sitze ich ja auch und denke mir so, Bobby ist wieder in einem random Tag-Team gefangen. Wobei das letzte Tag-Team wurde gerade zu einem richtigen Tag-Team mit den Only Friends, wo ich mir denke so, warum? Warum macht ihr das jetzt einfach weg? Hat doch eigentlich funktioniert, hat doch Spaß gemacht. Ja, und Stephanie Mays, ja gut, ne, hast halt keinen Women's Title, für den die gehen kann, weil du den ja auch nicht abschaffen musstest. Und jetzt hängst du sie da halt auch mit rein, damit sie irgendwas zu tun hat. Und ich denke mir so, was macht ihr da? So, das hat halt kein Anfang, kein Ende.
Ja, wegs wie einfach lost. Einfach lost.
In dem Fall tatsächlich wirklich einfach lost. Warum? Also überhaupt die Entscheidung, den Women's Title abzuschaffen und dann jetzt einfach Mace in so ein Tag Team wieder reinzustecken, wo ich denke, ey, lass sie doch für den Women's Title gehen.
Nee, dafür hast du jetzt die EM in Frankfurt.
Ja, herzlichen Glückwunsch, hast du den zweiten Midcard-Titel. Sorry.
Ja.
Kannst du ja machen, aber doch nicht auf Kosten des Women's Titles. So, weißt du, so ein European Championship, dass du immer mal aus ganz Europa irgendwelche Leute einfliegst, die dann da mal einfach so ankommen, um einfach gegenzugehen. Weißt du, die einfach miteinander einfach nur catchen. So ein reiner, ohne Storylines, einfach Catch-Title. Hätte ich gar keinen Klemmer mit. Aber ja, also Abschaffung des Women's-Title nehme ich dem WXW Office immer noch wirklich ernsthaft krumm.
Ja, Sebastian, du jetzt komm, verteidige die Show, verteidige das Match, komm.
Also grundsätzlich bin ich ja gar nicht so auf so einer anderen Ecke wie ihr, weil das war natürlich jetzt wrestlerisch kein besonderes Match, ja. Ich muss aber sagen, also erstmal fand ich die Booking-Entscheidung gut, auch wenn sie wahrscheinlich offensichtlich war. Dieser Moment mit Maggot, das war natürlich in der Halle schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Das stelle ich mir tatsächlich auch echt geil vor, weißt du, wenn dann so ein Typ, wenn so lange war er ja, glaube ich, gar nicht weg. Aber wenn er dann wieder da ist, das ist dann einfach immer ein geiler Moment eigentlich. Außer es ist halt einer, den keiner mag.
Und ich muss halt persönlich sagen, dass ich, mir wäre auch lieber, wenn Stephanie Mays um den Women's Title antreten würde, aber an sich finde ich das Team, ich fände es auch gut, wenn Michael Knight noch da wäre, aber an sich finde ich das Team Bobby Gunn, Stephanie Mays gar nicht so schlecht. Ich muss sogar sagen, ich finde, dass die Charaktere besser passen, als Stephanie Mays und Mudo das getan haben.
Das habe ich mir auch gedacht beim Gucken, das wollte ich auch sagen. Danke, dass du es gesagt hast.
Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Was mit
Ich habe gesagt, ich finde persönlich Stephanie Mays und Bobby Gunn als Team gar nicht schlecht und finde sogar, dass die Charaktere in meinen Augen von Stephanie Mays und Bobby Gunn besser zusammenpassen als die Charaktere von Stephanie Mays und Fast Time Mudo.
Ja. Kann man mitgehen.
Deswegen, ich finde an sich keine schlechte Idee, die zusammenzupacken, und ich finde auch an sich keine schlechte Idee, die hier zu pushen. Deswegen würde ich auch immer noch sagen, okay, für das, was es war, war das absolut in Ordnung so und hat das erreicht, was erreichen sollte. Endpunkt, den ich morgen aber geben muss, man hätte das vielleicht nicht 10 Minuten machen müssen. No. Also bei dem Match hier, und ich glaube, das ist dann sowas, das merkst du wahrscheinlich in der Halle weniger als dann On Demand, aber das hätte man wahrscheinlich auch in 6-7 Minuten abfrühstücken können. So ein Engel, wo ich sage, okay, das, was man damit erreicht, ist gut. Der Moment war cool mit Maggot und so. Es muss nicht immer jenes Match 5 Sterne sein, es kann auch ein Match einfach mal eine Aufgabe erfüllen, das hat es. Deswegen sehe ich das durchaus ganz positiv, aber hätte halt kürzer sein können. Aber ähnlich lange, laut Cage Match schon 6 Sekunden weniger, war dann das Match danach. Und zwar zwischen Elia Bloom und Ikarus. Marcel, wie hat dir das Match denn gefallen?
Ja, leider auch nicht wirklich gut. Das war ein Wrestling-Match, was vollkommen in Ordnung war an sich. Das Problem ist so, Ikarus geht relativ schnell auf Bloom ihm seinen Nacken, was dann aber 2 Minuten später wieder völlig egal war. So was einfach nicht mehr zum Tragen kam. Ja, du hast jetzt einmal den Nacken attackiert, er konnte sich kaum bewegen und plötzlich ist wieder alles in Ordnung für die restliche Matchzeit. Finde ich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es einem nicht auffällt, ist es vollkommen egal, aber in dem Moment, wo du merkst, Moment mal, War denn der Nacken nicht eben noch schon durch und auf einmal kannst du wieder auf den Nacken fallen, ohne dass irgendwas ist? Blöd. Und dann hatte das ja eigentlich eine wichtige Stipulation. Ne, wenn Elia Bloom siegt, ist Ikarus banned from ringside für den Main Event. Gewinnt Ikarus, ist er der fucking Special Guest Referee in einem Last Man Standing Match. Also er hätte quasi 30er den Sieg problemlos bringen können. Und dafür war das einfach nicht intensiv in irgendeiner Form. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es den beiden da um irgendwas geht.
Ja, ich hake da gleich ein. Ich musste einhaken, weil Marcel einfach komplett recht hat. Das sehe ich genauso. Das war eines der Matches, wo ich mir wirklich was erhofft habe. Hier war die Main Event Stipulation on the line. Und dafür war das Match halt übelst heiße Luft. Das war ein solides Heel versus Face, ohne irgendwelche große Intensität, ein bisschen Working Body Parts. Und dann gewinnt relativ Lea Bloom relativ unspektakulär clean. Wo ich mir denke, Leute, hier war doch was drinne. Was ist denn hier los heute? Ist hier kein Feuer oder was? Also das war für mich eines der Matches, wo ich wirklich, da war ich wirklich enttäuscht.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, weil es ging um was ihr gesagt habt, stimmt halt. Was ich irgendwie charmant fand, war, dass Elia Bloom im Sliding D gewonnen hat. Und was jetzt anscheinend sein neuer Finisher ist, weil Matty Maas jetzt ja im Kommentar noch so erklärt, er wurde durch den Sliding D und das Match von Tanaka in die Gehirnerschütterung geschickt und war dann raus. Und diesen Move nutzt er jetzt, um wieder einen seiner wichtigsten Siege zu holen. Und ich so, ja, okay, aber da hat mir irgendwas gefehlt.
Für den Finisher ist ja auch vollkommen fein. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Matt auch irgendwas gesagt, so Tanaka hat ihm den gegeben oder so nach dem Motto.
Genau.
So nach dem Motto, ey, nutz Ding. Weil das ist ja eigentlich so, ich glaube, bei japanischen Wrestlern, die sind, glaube ich, ein bisschen mehr so, ey, das ist mein Finisher, den benutzt du nicht mäßig unterwegs.
Genau.
Von daher auch eine kleine Ehre. Von daher fand ich das vollkommen in Ordnung.
Nee, das fand ich auch gut, ne? Das fand ich auch gut. Aber irgendwas fehlt halt einfach in dem Match.
Ja, also ich würde halt sagen, grundsätzlich zum Beispiel, was Bobo gesagt hat, dass das halt ein solides Match war, mehr nicht, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, bei mir war halt das, was ich daran positiv gesehen habe, vor allen Dingen der Ausgang, weil da ich dann schon so ein bisschen mehr, also ich muss wirklich sagen, ich hatte das Schlimmste für ein Main Event befürchtet. Was so Overbooking, Außeneingriffe und ja, dann
hast du auch bekommen.
irgendwelche Shenanigans mit Ringrichter, mit Special Guest Referee und so angeht. Wir können gleich sicherlich darüber streiten, wie das wahrgenommen wurde, was wir letztendlich bekommen haben, aber das haben wir halt nicht bekommen. Und deswegen ist das wahrscheinlich das Positive, was ich da gesehen habe. Das Match selber war halt für mich auch eher ein Vehikel. Ja, war ein solides Match, aber war ein Vehikel.
Tatsächlich, ich finde es übrigens tatsächlich im Nachhinein gut, dass Bloom gewonnen hat, weil absolut. Special Guest Referee in so einem Match wäre halt, boah, nee. Ich glaube, das hätte dann dem Main Event noch mehr geschadet, als der Main Event sich selber schon geschadet hat. Aber darüber reden wir später noch. Ich glaube, das war in dem Fall auch tatsächlich eine richtige Entscheidung. Bei allen Entscheidungen, die man immer so kritisiert, war die Booking-Entscheidung tatsächlich die richtige. Und Bloom hilft der Sieg halt mehr als einem Ikarus.
Definitiv.
Damit wären wir auch beim nächsten Match, und zwar dem Match zwischen Jeff Cobb und Mike DiVecchio. Da würde ich jetzt vielleicht auch wieder einsteigen und also da kann ich schon mal vorweg sagen, das war für mich Match of the Night. Ich finde, was man hier ganz gut gemerkt hat, war, dass Jeff Cobb dafür gesorgt hat, dass Mike DiVecchio nicht völlig over the top gegangen ist. Also ich fand es schon, dass Jeff Cobb so ein bisschen den gebased hat im guten Sinne. Mike DiVecchio hat ja schon mal die Tendenz, ein bisschen zu viel zu wollen. Und man hat gerade auch live, finde ich, gesehen, dass Jeff Cobb da halt sehr erfahren, routiniert ist. Und ich fand das Match echt gut. Gerade auch dann auf der Position dann nochmal vor der Pause. Es war auch nicht zu lang, 14,5 Minuten. Und ich hatte da auf jeden Fall echt Spaß mit. Dida, wie sah es denn bei dir aus?
Ich fand's auch das beste Match. Ich muss aber sagen, ich glaube, in der Halle fände ich es nochmal 2-3% besser, als ich es vom Fernseher fand. Weil ich auch ein, zwei Momente hatte, wo ich mich selber ein bisschen abgelenkt habe und dann war man so ein bisschen raus. Aber es war schon definitiv wrestlerisch das beste Match an dem Abend, klar. Ja. Aber ich glaube, das war aber auch wieder ein Match für die Halle. Und ich fand, Mike, die durfte auch genug zeigen. Aber ich war auch froh, dass er nicht 6-mal auf seinen Kopf gefallen ist.
Ja, fand ich auch.
Grüße gehen raus an Espedouche. Sonst voll in Ordnung.
Marcel, schließt du dich dem an oder siehst du das anders?
Das war tatsächlich das beste Match des Abends. Und das war tatsächlich so ein Match, was ich vorhin angedeutet habe. Das ist in der Halle mega geil. Und am Bildschirm sitzt du hier immer noch und sagst, ja Mann, das ist richtig gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
So, das ist das, was die WXW On Demand normalerweise ist. So einfach trotzdem richtig gut. Und die haben einen sehr, sehr schönen Mix hinbekommen aus Mike D, der einfach Dinge macht, die sein Körper eigentlich nicht gemacht sein sollte, nicht in diesem Ausmaß. Und Jeff Cobb, der das Tempo rausnimmt, der einfach dieses japanische Catchen mit reinbringt und so. Und Mike D halt so ein bisschen am Boden hält. Ihr habt es schon gesagt. Das hat einfach hervorragend funktioniert zwischen den beiden. Also die können von mir aus jederzeit wieder gegeneinander catchen. So, das ist einfach eine geiles Matchup. So gesucht und gefunden mäßig.
Hat dir das Match auch gefallen, Morbo, oder hast du da eine andere Ansicht?
Absolut Ferzmatch. Nein, das war das Match, das war das Match of the Night. Mit Abstand war das Match of the Night. Aber selbst das Match fand ich nicht so geil, wie es hätte sein können. Ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob es der Jetlag war, aber Jeff Cobb war ganz schön schnell, ganz schön putt, muss man sagen. Der war ganz schön irgendwie, der hat schon sehr geschnauft. Der hat auch oft mal ein bisschen Pausen gemacht drin. Kann ja mal passieren. Weil was ich richtig fand, ja, es war geerdeter. Es war jetzt nicht wie, was bei der Extreme Party passieren wird zwischen Mike D und Gringo Loco. Da werden Menschen sterben. Hier war es einfach zwei Bullen gegeneinander. Das war schon ein cooles Match, aber auch hier muss man sagen, es war kein Banger. Es war ein gutes Match, aber es war kein Banger. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn das Match of the Night ist, in der Form, sagt es halt meines Erachtens viel aus über die ganze Show an sich.
Und in der Retrospektive, es hatte auch keine wirkliche Konkurrenz, was Match of the Night angeht.
Nee.
So. Du hast halt hier so ein 4-Sterne-Match und normalerweise denkst du, ja, 4-Sterne-Match ist halt einfach gut. Ja, wenn das reicht, um komplett das Match of the Night zu sein, ich würde mir Gedanken machen, ob die Show so gut war, wie ich mir es erhofft habe.
Boah, und dann, Alter. Alter Schwede.
War was?
Mach gerne weiter, Morbo, ja.
Also ich, Jay Nero ist, ich halte sehr viel von Jay Nero. Ich finde die wirklich Same. Gut. Ich finde die hat Potenzial, die wird eine richtig gute Wrestlerin noch, die hat Superstar. Ich hab die gesehen bei der GWF Live und sie musste gegen Amy Heartbeat ankämpfen. Das Match war Ferz.
Ich hab sie bei Euphoria gesehen, da war sie echt ganz gut.
Und jetzt muss ich sie sehen, wie sie hier gegen Iva Kolaski. Und Iva Kolaski, also ich habe schon Amy Heartbeat kritisiert, aber Amy Heartbeat ist echt besser als Iva Kolaski. Ich finde, die ist wirklich schlecht. Ich sag das nicht gerne, dass Wrestler und Wrestlerinnen schlecht sind, aber Iva Kolaski ist schlecht. Und das Match war richtig, richtig grottig. Und das lag nur an Eva. Und das war ganz klar das schlechteste Match des Abends. Und das war wahrscheinlich auch eines der schlechtesten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und das tut mir sehr leid für Jay Nero. Aber das war absoluter Ferz.
Ich glaube aber auch persönlich, also ja, also erstmal stimme ich dir zu, das Problem bei Eva Kolaski ist auch so ein bisschen, dass da keine Entwicklung ist, in meinen Augen.
Ja.
Da haben wir aber auch hier bei Catch Club auch schon öfters drüber gesprochen, das weiß ich.
Ich habe mich dann noch halt mit Marvin von den Ringfüchsen, als ich glaube, in der 16 Karat Gold Preview so ein bisschen so drüber diskutiert, mehr oder weniger, weil er sie gar nicht so schlecht fand. Und ich war so, nee, die Frau hat schon noch nie eine Entwicklung gemacht, die war schon immer schlecht und sie wird einfach auch nicht besser.
Ich weiß, glaube ich, sogar, was Marvin damals so meinte, weil da will ich sogar mitgehen. Also, sie hat ja so so einen gymnastischen Background. Da sieht man auch ab und zu, dass sie durchaus beweglich ist. Aber da sind halt, da ist nichts stimmig als Gesamtpaket, finde ich. Da sind nicht die Sachen zusammengefügt, wenn ich das mal so nennen möchte, ja.
Ja, du siehst, dass sie sich gut bewegen kann, aber sie kann das halt nicht ins Wrestling umsetzen.
Genau das meine ich, genau.
So wie es irgendwann Ty Mello irgendwann hingekriegt hat, so halbwegs ihr Judo im Ring umzusetzen, kriegt sie es halt nicht hin, ihr Gedöns, ihr Gymnastikding im Ring umzusetzen.
Ich glaube aber auch, dass Iva Kolaski und auch dieses Match Sinnbild von der Schwäche des Frauenbookings bei der WXW sind. Weil bei Iva war zum Beispiel auch das Problem, man hat sie reingeworfen, ohne dass sie irgendeinen Charakter hatte, dann hatten die Leute sowieso schon nicht so den guten Eindruck von ihr und dann hat man noch irgendwie versucht, was zu machen und dann war das Kind schon ein Stück weit im Brunnen gefallen. Und bei dem Match hier muss man auch sagen, das wirkte halt wirklich, ich möchte jetzt kein anderes Wort sagen, aber das wirkte wirklich so ein bisschen auch lieblos hingeworfen auf die Card. Dass sogar Leute um mich herum gesagt haben, wo kommt denn jetzt plötzlich Iva Kolaski her? Da war doch gar keine Story, gar keine Ankündigung, nix. Und das ist halt, ja, das einzige Frauenmatch auf der Card ist quasi einfach so ein hingeworfenes 6-Minuten-Match. Aber Dida, wie siehst du das Match denn?
Kann ich mich absolut so anschließen, Punkt. Also das war absolut nicht gut. Dass Iva Kolaski da gewinnt, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Das war die Booking-Entscheidung, die ich tatsächlich hier nicht verstanden habe. Sorry, ich muss nur mal kurz rein, weil Iva kommt urplötzlich zurück. Keiner weiß so richtig, sie ist einfach wieder da, weil ist halt so. Und Jane Nemo auf der anderen Seite.
Braucht jemanden, der sich die Spritkosten teilt.
Wahrscheinlich ist Iva Kolaski jetzt für Ikarus das, was Rambo für Meteoran war, ja. aber sie kommt halt einfach irgendwie zurück aus Gründen. Und Jane Nemo, die jetzt konstant immer da war und die ja wahrscheinlich auch immer wieder konstant da sein wird, warum baue ich die jetzt nicht auf? Warum gebe ich der jetzt nicht den Sieg? Das habe ich nicht verstanden. Marcel, du hast ja gerade auch schon was zu Iva Kolaski allgemein gesagt und so. Wie siehst du denn die Situation, das Match? Wunderbar.
Ich habe das Match in meinen Notizen mit "war was" kommentiert, weil ich es einfach direkt wieder vergessen wollte.
Ja.
Und Jane Nemo, so gut sie vielleicht irgendwann eines Tages sein würde, sie ist halt noch nicht auf dem Niveau, dass sie so ein Match halt retten kann. Ne, da brauchst du halt eher höherklassige GegnerInnen, egal ob männlich oder weiblich oder divers, wie auch immer, um halt, damit sie halt lernt und besser wird und.
Ja, absolut. Das kann man auch von einer Wrestlerin, die 10 Monate wrestelt, nicht erwarten.
Nee, absolut nicht. Muss man ja auch nicht, ne?
Genau.
Aber dann stellst du dir halt, eine Iva Kolaski hin, kurz vorher noch eine Amy Hartbeat und denkst so, ja, an solchen Matches wächst aber auch nicht. Wenn du einfach eine erfahrene Wrestlerin bist, dann wächst du an solchen Matches, weil dann lernst du nämlich, wie du Matches halt einfach zu was Solidem bringst. Ja. Wie du es halt deinen Gegner mitziehst. Aber das hier reicht doch bei weitem nicht.
Ja, absolut. Danach ging es weiter mit dem 4x-Dance zwischen Alex Duke, Axel Tischer, Dennis Dulnik und Nick Dreier. Morbo, wie hast du das Match denn gesehen?
Random as fuck. Als die Karte announced, habe ich mir gedacht, was soll das? Jetzt ist es halt da. Klar kannst du sagen, ja, Axel hat noch ein bisschen mit Dulnik, weil die ja das Tag Team Match hatten in Hamburg.
Genau.
Und vielleicht kommt der Schreier da noch irgendwo rein. Und Alex Duke ist ja sowieso WXW-Legende. Ist ein Scherz, weil das habe ich bei GWF auch gesagt, WXW-Legende Alex Duke. Ich fand das Match unfassbar uninteressant. Es war halt einfach nur da. I don't care. Wirklich. Das Match hätte es doch wegmachen können. Wen juckt's?
Marcel, siehst du das ähnlich?
Ja, natürlich war das komplett random. Aber ich fand es tatsächlich insgesamt durchaus unterhaltsam. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Es hat für das, was es sein sollte, irgendwie unterhalten. Das war halt so ein Match. Das ist halt zwischendurch auf der Karte und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Du hast viel so eine 2 gegen 1 Situation. Dann hast du irgendwann Dennis Dulnik, der in die Gesänge der Fans mit einsteigt und auf die Fresse brüllt, wenn sich Alex Duke und Axel Tischer da so halb auf die Schnauze hauen wollen. Und das war dann für das, was es sein sollte, auch okay unterhaltsam. Etwas überraschend, dass Nick Schreier hier gewonnen hat, aber ja, nehme ich. Ist jetzt keine Entscheidung, wo ich sagen muss, boah, auf gar keinen Fall, das war eine absolute Fehlentscheidung. Kommt ein bisschen überraschend. Aber, ja. Ey, wenn das so ein Match, so ein Zwischenmatch auf der Karte ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Nur leider hatten wir dafür ein bisschen viele bei der Show.
Ich schließe mich da dir eigentlich komplett an und ich möchte da noch zusagen, ich fand es tatsächlich sogar echt gut von der WXW, dass sie Nick Schreier den Sieg gegeben haben. Weil das war mal eine Überraschung, das war auch mal so ein bisschen Overbringen von einem jüngeren Wrestler. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Nick Schreier im Moment eine gute Entwicklung vollzieht. Dass er jetzt auch ein bisschen prominenter wird und auch eine Rolle gefunden hat. Die Rolle ist zwar teilweise, ja, freiwillig, unfreiwillig lustig, aber obwohl er so wenig sagt, funktioniert dieser Charakter, finde ich. Und deswegen sehe ich die Entwicklung von Nick Schreier da eigentlich ganz positiv, finde deswegen die Entscheidung hier gut, auch mit der Überraschung zu gehen und sehe das deswegen auch ganz positiv. Und ansonsten bei der Matchbewertung bin ich bei dir, Marcel. Würdest du da mitgehen, Dieter?
Ja, also ich muss halt, was mich gestört hat, also das Match war solide, was mich halt gestört hat, war, dass man einfach an dem, der Aufbau war, ey, Hector und Cash waren die ersten, die KXS besiegt haben, nachdem, vor allem Cash hat Axel gepinnt, nachdem Axel Cash in einem Singles-Match gepinnt hat. Und dann sagen die, ey, wir machen nochmal eine nächste Runde und ihr kriegt keinen Tag-Team-Title-Shot mehr. Wir machen aber Tisha Dolnik Singles-Match die zweite und dann kündigen die einen Four-Way-Dance an. Das war schon das Erste, was ich nicht verstanden habe. Dann fand ich es aber 100% konsequent, dass sie Nick Schreier den Sieg gegeben haben. Ja. Und das war gut, aber sonst, wie gesagt, es war unterhaltsam. Das Problem ist, wenn deine halbe Card auf so einem Level ist, wo du sagst, das ist okay, aber da hätte was gefehlt oder ich hätte es nicht gebraucht, dann weiß ich tatsächlich nicht, dann spricht es auf jeden Fall nicht in die Show, sagen wir mal so, weil wenn du zwei Matches davon hast, okay, aber wenn die fast gesamte Card so ist, wo du sagst, ja, eher nicht so oder ja, okay, das ist, spricht nicht für die Show.
Um eine smooth Überleitung zu machen, würdest du denn bei Levania gegen Oscar um den Shotgun-Title auch sagen, das hättest du nicht unbedingt gebraucht oder fällt das auch in diese Kategorie für dich oder wie hast du das gesehen?
Da müssen wir ja anfangen, das war ja auch, das gab es in Hamburg, da hat Levania durch Countout verteidigt, obwohl er verloren hat. Und dann haben sie direkt beim nächsten Match gesagt, ja, das machen wir bei Drive of Champions nochmal. Aber bei Disqualifikation und Countout wechselt der Titel. Ich war so, ja, Levaniel ist zwar ein Heel, aber der hat jetzt nicht so mega Heel-mäßig alles verteidigt, wenn ich mich richtig erinnere. Also so, sei es mit Cheap Shots oder so Sachen. Und die Promo war natürlich mal wieder herrlich, auch wenn ich so bin. Ja, er ist nach Japan gegangen, er hält sich für was Besseres, ja, okay. Und er hat mich im Stich gelassen, aber ich wurde Champion, ja, was ist denn das Problem? Also, so die Logik, so, hä, du wurdest aber doch Singles World Champion, warum ist es jetzt schlimm, dass er nach Japan gegangen ist? Also, so, das habe ich halt nicht so verstanden. Und,
Ja, aber er hat ihn gescrewt, sie waren Buddies, sie waren Gym Buddies.
Das ist ja, sie waren, ja, ja. Und, das ist halt auch, ne, aber zum Match selber jetzt, es war in Ordnung, man hat quasi damit gespielt, dass du gesagt hast, ja, bei DQ wechselt der Titel und bei Countout auch, damit hat man gespielt, das hat man offensichtlich bis zum Ende rübergebracht. Ich bin dann froh, dass Levaniel am Ende einfach nur mit seinem Finisher gewonnen hat und nicht mit nochmal irgendwie dem sechsten, dem dritten Low Blow oder einem Stuhlschlag oder einem Bellshot oder so, sondern einfach mit einem Finisher. Das ging knapp 12 Minuten, das war in Ordnung, aber ich hätte diese Extra-Stipulation nicht gebraucht. Und ich bin auch tatsächlich froh, dass Levaniel den Titel in dem Fall behalten hat, einfach weil wir nicht wissen, wie lange Oscar noch da ist. Und Levaniel kann ruhig noch Champion bleiben.
Wie hat dir das Match denn gefallen, Marcel?
Ich fand es war ein absolut solides Match. Ich fand, sie da hat schon gesagt, sie haben schön mit der Stipulation gespielt. Es gab so diesen Moment, wo Levaniel erst abhauen will. Und Oscar dann einfach im Richtschnitt sagt, tschüss, aber lass mir den Titel hier, so nach dem Motto. Und Levaniel dann so, ach scheiße, ich muss wieder zurück. Später dann auch den Titel mit in den Ring holt und hofft, dass er Oscar so weit provozieren kann, auch mit dem Anrotzen, was übrigens auf Kamera von Namen richtig ekelhaft aussah. Weil das war ein richtig schöner Flan, den Oscar da in die Fresse bekommen hat.
Oh ja.
Versucht hat zu provozieren, dass er ihn halt mit dem Titel einfach umwämst. Und am Ende, das Finish kam etwas plötzlich. Also es war so ein bisschen out of nowhere Finisher Ende. So, ich hatte nicht das Gefühl einer Herleitung zum Finish. Sondern eher so, ja komm, wir kürzen das Match einfach um 2 Minuten, wir haben keine Lust, wir machen das jetzt einfach Ende. Aber ansonsten war das halt ein völlig okayes Match. Levaniel verteidigt, ist vollkommen in Ordnung. Der ist auch noch gar nicht so lange Champion, wenn ich mich nicht irre. Lass mal gucken. Ja, 88 Tage. Ja, 88 genau. Tage jetzt, laut Cage-Match.
Tag 1 war es, glaube ich, ne? Wo er den Titel gewonnen, ja, ne?
Tag 1.
Ja. Von daher kann der Run auch gerne noch 1-2 Monate gehen, das ist vollkommen fein. Klar, Oscar als Champion der WXW hätte ich jetzt auch persönlich jetzt keinen riesen Klemmer mit gehabt. Wer weiß, die da hat erwähnt, wie lange er noch in Deutschland ist. Das wäre auch in Ordnung, also in beide Richtungen wäre es in Ordnung gewesen, aber ich glaube, mit Levaniel zu gehen ist die nachhaltigere Entscheidung. Von daher, das war ein okayes Match.
Also ich muss sagen, ich fand es echt ziemlich anständig, weil vor allen Dingen, ich glaube, das war wahrscheinlich auch eher in der Halle als dann on demand, aber in der Halle hat man schon bei mir Zweifel sehen können, dass Levaniel dann doch den Titel verliert. Wo ich mir vorher eigentlich sicher war, dass Levaniel verteidigen würde, was am Ende auch passiert ist. Aber ich habe schon lange Zweifel zwischendrin. Ich fand, das Match hatte auch für das, was es war, die Länge war in Ordnung. So länger als nicht sein dürfen, aber das war in Ordnung. Also das fand ich schon ziemlich anständig. Aber wenn ich sage in der Halle und wenn ich sage Zuschauer, muss ich auch, ich jetzt...
Darf ich auch noch was zu dem Match sagen? Ich habe
nicht gesprochen. Hast du noch gar nicht?
Nein, das nicht. So.
Entschuldigung. Ich hab nicht... Es tut mir leid. Was ist deine Meinung zu dem Match?
Ja, ich kann euch nicht zustimmen. Ich fand das Match sehr enttäuschend. Das war für mich die zweite große Enttäuschung, weil das Match in Hamburg war weitaus besser. Der Grund war, das Match in Hamburg war erstens hotter, aufgrund dessen, dass Oscar in seiner Heimatstadt war. Und da hat man es halt wirklich konsequent auf die Spitze getrieben. Man kann sich über das Finish ärgern. Ich fand das Finish sehr amüsant, wie sich da Levaniel festgekettet hat an der Ringtreppe. Aber da war die Stimmung da. Das war ein sehr intensives Match und da war die Chance halt da, dass Oscar das gewinnt, fand ich. Und hier dieses Match ist genau das Gegenteil für mich gewesen. Es war, wie die ganze Show, ein nettes Match, ohne dass groß irgendwelche Überraschungen kamen. Gar gab es diese intense Sachen, dass dann Levaniel angerotzt hat. Aber am Ende hat er relativ klar gewonnen. Und Oscar ist im Prinzip jetzt völlig weg vom Fenster. Es war, glaube ich, aber so sein letztes Match für WXW, wie er sich auf dem Terminkalender stand, auch noch bis zum 1.6. Aber dafür, was es war, fand ich es auch hart enttäuschend, weil das Hamburg-Match ziemlich cool war und ich Bock hatte auf das Match. Okay, hier gibt es keine DQ, er muss jetzt hier was reißen. Und hat das meines Erachtens schon zu krass gerissen. Levaniel und Oscar hat völlig random aussehen lassen. Also fand ich für das, was es war, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Habe ich mir auch mehr versprochen. Ich fand es auch nicht hot in der Halle. Also es kam nicht heiß rüber, finde ich.
Das ist sehr interessant. Und wenn wir bei Sachen waren, die in der Halle hot waren, man muss auch an der Stelle kurz sagen, es war schon krass, wie viele Leute da waren. Weil es ist in Anführungszeichen, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist nur Drive of Champions, was eigentlich meistens nicht so besucht. Letztes Jahr war mein Drive of Champions 315 Leute und klar, dieses Jahr war eigentlich Cardona angekündigt, dann kam Cobb, aber es hieß ja schon so, ja, viele geben dann vielleicht die Karte zurück, aber es waren tatsächlich 600 Leute da. Das hat man in der Halle auch sehr gemerkt, fand ich. Gerade dann auch bei etwas, was dann danach passieren sollte. Als Wiedergutmachung dafür, dass ich gerade vergessen habe, Morbo, darfst du jetzt
anfangen? Nee, ich würde sagen, du fängst jetzt an, weil du warst der Einzige, der live war. Jetzt gib mal deinen kompletten Live-Rundown, bevor wir uns dann darüber echauffieren. Zumindest ich auf jeden Fall.
Ich glaube tatsächlich, das wird auch jetzt wird, glaube ich, der Kern dieser Show offenbar, ja? Oder das, will nicht sagen Kernproblem, sondern die Kerndiskrepanz, Ich würde es jetzt auf einmal so machen, wenn das für euch okay ist. Ich gehe das Ganze durch, ne, mit dem Aftermath.
Ja, alles. Gerne.
Also
ich hätte es vielleicht fast gesplittet, dass wir erst über das Match reden und dann über das Aftermath getrennt.
Komm auch. Jein, weil ich würde es gerne zusammen machen, aber du kannst es doch splitten, ist mir egal.
Ich fange erst mal an, dann gucke ich mal, was sinnvoll ist. Also, jetzt haben wir erstmal das Match an sich. Ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoll, wenn es zusammen, und ich erkläre auch gleich warum. Das Match war Robert Dreisker gegen Peter Tihani. Und ich muss erstmal vorweg sagen, ich hatte mich schon vorher darauf eingestellt, das hatte ich auch den Leuten, die um mich herum waren, wie zum Beispiel hier unserem lieben Straight Edge Xavier Marvin Grüße an der Stelle gesagt, das Match wird wahrscheinlich lang werden. Und das wurde es auch. So. Trotzdem muss ich sagen, ich bin ja eigentlich nicht der allergrößte Fan von so langen Matches, ich bin nicht der allergrößte Fan von dieser Art von Match. Was ich allerdings festhalten muss, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Match, was Robert gegen Shigeru Irie hatte, was mir ja gar nicht gefallen hat, weil es auch irgendwie so keine Richtung hatte, war es zumindest bei diesem Match so, dass du von Anfang an gesehen hast, okay, die beiden, die machen jetzt einfach alles. Die brawlen sich quer durch die Halle, die machen quasi alles, was möglich ist an Einsatz mit Waffen, dann kam dieses ECW-hafte, New Jack-hafte Kater mit den Waffen zum Einsatz. Da gab es die Spots mit dem Mülltonnen, mit den Verkehrsschildern. Es gab diesen Spot von der Treppe runter zum Balkon und so weiter, ja. Und ich glaube tatsächlich, also in der Halle hat das, finde ich, war das unterhaltsam und hat Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass das so, gerade auch mit der vollen Halle, wie es gerade gesagt hat, 600 Zuschauer, war das eine coole Sache. Jetzt nicht, wenn ich sage, Match of the Night oder so, oder auch nicht irgendwie so. Aber für das, was es war, hat es gut unterhalten. Und dann kam dieser Moment des Finish. Und dann war wirklich für einen Moment, ich will nicht sagen die Luft raus, aber so, dann endet das hier so mit den Festketten, mit dem Festkleben. Es war ja keine Kette, es war ja Band. Ja. Und deswegen muss ich jetzt über das Aftermath reden, weil wäre da die Show geendet, hätte ich die Show und viele andere diese Show auch deutlich schlechter, glaube ich, gesehen. Weil dann wäre es so wieder dieses gewesen, ja, und wieder schickt die WXW uns mit einem Scheißmoment nach Hause und sie wollen wieder Sachen überstrapazieren und so weiter. Und für das, was dann aber kam, war dieses Finish genau das Richtige. Weil man war halt wirklich so sauer und so, boah. Also man hat das wirklich, also ich und auch die Leute um mich herum haben das wirklich gefühlt. Und dann fängt Dreisker noch mit seiner Promo da an, ja, und dann Reclaim, Reshape, und bevor das dann rauskriegt, kommt halt dann Lauri, ja. Und da hat die Halle schon ziemlich getobt, muss ich sagen. Und dann casht er ja quasi ein, wenn du so willst, also diesen Zettel, den er da von Robert hat. Und macht dann da ein Lumberjack-Match draus. Dann war trotzdem immer noch die Angst da, vielleicht klappt's nicht, weil es ist immer noch WXW. Aber dieser Moment, wo er dann gewonnen hat, also ich habe Leute um mich herum heulen sehen, also das war, ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, das wäre einer der größten Feelgood-Moments der WXW seit Jahren gewesen. Ich habe, glaube ich, selten so einen Andrang beim Merch nach einem Match gesehen. Also es war wirklich scheiße voll. Du konntest nicht mehr umfallen, weil, und es war dann auch irgendwann so, dass die vor den ganzen anderen Leuten standen, weil die alle zu Lauri wollten. Also das hat sich schon groß angefühlt. Und ich glaube auch, dass es dieser Moment war, weswegen dann viele diese Show, weil ich weiß schon, ich habe ja auch schon mit Leuten geredet, die es on demand gesehen haben, die es schwächer gesehen haben als ich. Und ich denke, es wird bei euch auch so sein. Aber es gab Leute in der Halle, die waren vollkommen euphorisch. Die haben auch dann insgesamt die Show, also es gibt bei Catfish eine 8er und eine 9er Wertung. Und ich habe auch mit Leuten in der Halle gesprochen, die gesagt haben, boah, das war sehr gut, das war so eine geile Show. Wo ich dann schon gesagt habe, Leute, ich glaube, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ich war so bei 6-7 und habe dann aber gesagt, ja, dieser Moment war schon sehr, sehr geil. Ich bin dann doch eher noch bei den 7 Punkten. So. Aber es gab wirklich Leute, die gesagt haben, boah, sehr gute Show, so geil. Und ich glaube, bei mir ist auch die Gesamtwahrnehmung dadurch, dass ich wirklich, im Gegensatz zum Beispiel zu Morbo, ich habe hier gar nichts erwartet. Ich habe ja überlegt, ob ich überhaupt hingehen soll. Und fand die Show dann, die war natürlich immer noch ohne Frage schwächer als Karat-Shows, schwächer, auch keine überdurchschnittlich gute WXW-Show. Aber ich fand sie doch dann mehr als anständig halt, vor allen Dingen wegen diesem Moment. Aber es gab Leute, die sind völlig Nüsse gegangen. Und ich glaube, dass das On Demand völlig anders war. Und ich glaube, derjenige, der das völlig anders gesehen hat, ist Morbo.
Ja, ging los mit Dreistiger gegen Peter Tiani, wo ich dachte, erst 10 Minuten, fand ich, war ein gutes Match. Gutes Hardcore-Match, es ging dann relativ schnell in Hardcore, Peter Tiani hat den Einkaufswagen geholt, gab es ein bisschen Gedresche, fand ich ganz okay. Und dann kamen die nächsten 10 Minuten, es wurde immer langweiliger und bei den letzten 10 Minuten hatte ich halt gar keinen Bock mehr drauf, weil ich fand's unfassbar langweilig, das Match dann irgendwann. Es ist so zäh geworden, es ist nicht wirklich was passiert, man hat da so viel Zeit gestreckt. Ich dachte, das Match muss jetzt hier nicht so lang gehen, dann dachte ich schon so, fucking 32 Minuten und dann kommt halt dieses fucking Finish, was halt echt nochmal auf Demand nochmal härter ist, finde ich, weil du einfach, du könntest dich ja ablenken, wenn du willst. Eine Halle ist vielleicht was anderes, aber dann hast du halt dieses dämliche Finish, dass er dann das Bein da zusammen macht und dann heult da Peter Tiani. Peter hat übrigens komplett gebumst. Ich meine, der ist dann einfach verschwunden. Interessiert keine Sau, was mit dem ist. Vielleicht hört er jetzt mal endlich hier oder so, weil so geht's nicht weiter. Auf jeden Fall war das natürlich halt wieder ein kompletter Beschiss an den Zuschauer. Das war ein enttäuschendes Finish. Und vor allem nach 32 Minuten will ich nicht so ein Finish haben. Es gibt halt einfach mal Grenzen. So, und dann muss man sagen, was danach kam. Dass dann Lauri rauskam, ist eine coole Sache. Fand ich gut. Dass dann aber praktisch erstmal alle Faces rauskommen, also praktisch alle Faces müssen da sein, damit er hier gekillt werden wird, was man normalerweise andersrum macht, fand ich ein bisschen weird. Und dann, ja, gibt's halt nach 2 Minuten dann den Titelwechsel, fand ich auch ein bisschen enttäuschend, man hätte es doch anders machen können, man hat es wahrscheinlich nur kurz gehalten, weil ja wahrscheinlich Roman vielleicht immer noch verletzt ist. Man hat ja jetzt Zeit bis zum 21.07. ihn zu regenerieren, erst dann ist die nächste reguläre WXW-Show. Finde ich, kann ich mir vorstellen, es war ein Feel-Good-Moment, aber fand ich okay, aber ich fand das dann doch auch alles mit zu viel des Ganzen. Wir werden ja noch über eine andere Show diese Woche reden, die noch krasser das gemacht hat, aber ich fand es halt hier eher nicht so gut, weil das Match halt davor halt auch mich einfach völlig eingeschläfert hat. Ich möchte noch eins sagen, wir haben ja darüber geredet, wegen dieser Stipulation Ikarus gegen Bloom. Da sind wir uns alle einig, also dachten alle, oh fuck, hoffentlich wird es nicht Guest-Referee. Im Nachhinein muss ich jetzt aber mal was Ketzerschuss sagen. Ich hätte es doch gut gefunden, wenn das Match mit Guest Referee gewesen wäre. Da hättest du das Match gegen Tiani erstmal um die Hälfte machen können. Ikarus cheatet die ganze Zeit. Da hätten schon langsam Faces rauskommen können und vielleicht das Ganze ein bisschen unterbinden lassen können. Und dann fände ich es noch krasser gewesen, wenn dann Lauri rauskommt, vielleicht Ikarus platt macht und dann den Titel gewinnt. Im Nachhinein hätte ich das persönlich besser gefunden. So, das ist meine Meinung.
Marcel, was ist denn deine Meinung?
Also beim Match gehe ich vollkommen mit. Das war also, wenn du 33 Minuten alles machen kannst, was du willst und du hast irgendwie 3 Spots dabei, wo du sagst, ja, die waren cool. Das war einmal, wie er da plötzlich mit diesem Einkaufswagen in die Ecke kam und den in Dreisler reinbumst. Dieser Nummer, wie er da die Leiter an den Eiern aufstellt und dann aus irgendeinem Grund mit dem Stuhl gegenschlägt, statt einfach gegen das Ding mit den Füßen reinzuschieben. Und dann halt der Sprung am Merch-Bereich von dieser Treppe. Das war's. In 33 Minuten Last Man Standing Match. Ich muss sagen, das Finish fand ich irgendwie smart. Das hat irgendwie zu 30er gepasst. Ja, ich habe mich aufgeregt, aber irgendwie saß ich auch so, ja, eigentlich ist das ein super smartes Finish oder so eine super smarte Vorgehensweise. Das hat man schon öfter mal ähnlich gesehen, aber da haben sich die Faces dann immer noch mal irgendwie gerettet. Und hier hat Tiani gefühlt gar nicht so wirklich versucht, sich da irgendwie rauszubefreien. Keine Ahnung. Und dann kam Lauri. Und ich saß hier und war so, okay, cool. Kriegen wir jetzt die Ankündigung für deren Match? Ja, nee, wir machen das jetzt hier sofort. Und ich saß hier und war so, echt? Und dafür Lumberjack-Mensch für das nochmal? Weiß ich nicht. Mach doch ein richtig geiles Match bei der nächsten richtigen Show, wo Lauri dann richtig den Titel gewinnt und nicht irgendwie so. Zumal ich auch nicht auf dem Schirm hatte, dass das so ein Cash-In-mäßiges Ding ist. Sondern ich dachte eher, das wäre so angelehnt von wegen, ja, du bestimmst, wann das Match ist. Bei welcher Show und nicht von wegen, du kommst einfach raus und jetzt müssen wir kämpfen. irgendwie so, ja, ne, ich gönne Lauri das super. Ich freue mich, dass er jetzt an der Spitze steht, aber irgendwie fand ich den Moment so vom TV-Gerät, ja, unterwältigend. Das hatte irgendwie nicht dieses Gefühl von so, ja, Champion, sondern so, ja, 2 Minuten eine Stipulation einfach mit reingebracht, die am Ende auch gewastet ist, weil man hat es nicht angewandt in diesem kurzen Match. Das war irgendwie so, meh. In der Halle kann ich vielleicht verstehen, dass die Leute dann gehypt sind, aber hier bei mir zu Hause war keiner gehypt. Wobei doch, ich war ein bisschen hyped, weil ich wusste, ich bin durch, ich kann jetzt ins Bett gehen.
Also diese Diskrepanz ist echt enorm, habe ich das Gefühl. Also das habe ich jetzt schon mit vielen, mit denen ich auch geredet habe, die da waren fort und die jetzt halt nicht da waren. Weil in der Halle hat sich das wie ein riesiger Moment angefühlt. Und das
Dieter, komm, für jetzt Dieters Meinung.
Dieter, was sagst du denn?
Ich gehe irgendwo dazwischen tatsächlich. Ich fand, wenn wir das Irie-Match als Vergleich nehmen, fand ich das Match jetzt einfach besser, weil ich vom Gerät einfach mehr gesehen habe als in der Halle.
Aber das ist wie Pest gegen Cholera, ganz ehrlich.
Ja, richtig. Aber irgendwie, es war viel zu lange, aber ich war irgendwie unterhalten. Stellenweise doch, das muss ich sagen. Ich fand es okay, aber es war natürlich viel, viel zu lang dafür, weil auch einfach oft eine Zeit lang nichts passierte. Aber ich fand's gut, soweit okay. Das Finish passte zu Robert. Ja. Ich bin froh, dass diese scheiß Title Reign vorbei ist.
Same.
Oh, diese Title Reign so gewastet. Wir haben alle gedacht, boah, geil, Robert wird endlich Champion. Und dann ist es das.
Ich hoffe eins, wenn er Champion wird, nochmal irgendwann, bitte als Face und nicht als als Wemser Heel 2015, 16, 17 und nicht als sowas. Und ich war auch richtig wütend. Ich fand das Finish auch beschissen. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Als Lauri kam, ich war so, ja, Lumberjack kann ich verstehen, damit Dreisker nicht wegläuft, fände ich besser, wenn die sich einfach beim ersten Weglaufen, so wie quasi, wie er weggelaufen ist, als die alle rauskamen, hätte man das im Match gemacht, fände ich es besser. Und ich muss aber sagen, ja, großes Match hätte ich auch gerne gehabt, aber du hast es jetzt quasi fast aufs Jahr genau konsequent erzählt. Weil ja. Robert hat genau so seinen Titel gewonnen. Iri hat seinen Titel verteidigt. Robert kam raus. Ey, wie sieht's denn aus? Wir machen ein Titelmatch. Hat dann noch mit seiner Maske zugeschlagen. Hat den Titel gewonnen. Und er hat den quasi, das Karma kam quasi zurück. Und so wie er es gewonnen hat, hat er es im Endeffekt auch verloren. Und das fand ich jetzt gar nicht verkehrt. Ich find's auch super für Lauri. Und wir müssen uns eine Sache bei Lauri vor den Augen führen. Lauritz Roman ist innerhalb von einem Jahr Grand Slam Champion und Karatsieger geworden.
Yes.
Das Ding ist, klar, ich war der gesagt hat, ja, Dark Horse, Finale, Halbfinale, sehe ich bei Lauri. Aber meines Erachtens, das, was man mit Lauri gemacht hat, lief stellenweise auch ein bisschen under the radar. Und es kann mir keiner sagen, dass man es letztes Jahr hat kommen sehen, dass er jetzt an diesem Punkt steht.
Null. Absolut nicht. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt eher gesehen, dass er vielleicht einfach, keine Ahnung, gar nicht mehr bei der WXW ist, weil man nicht mehr weiß, was man mit ihm tun soll. So nach dem Motto eher.
Ja.
Aber da möchte ich mal tatsächlich sagen, dass ich das in einer gewissen Weise positiv finde. Ja. Weil in den letzten Jahren die WXW oft so war, dass sie Geschichten über ein Jahr erzählt haben und den Payoff verschoben und verschoben und verschoben haben, bis er nicht mehr die Reaktion. Und hier hat man mal nicht herausgezögert, sondern hier hat man einfach mal gemacht. Und deswegen
würde ich... Ich glaube, kurz einzeigen.
Ja,
ich glaube fast, sie hätten es hinausgezögert. Sie haben es dann aber dann doch schneller gemacht aus Gründen, weil, wie ich gemeint habe, Lauri ist wahrscheinlich immer noch verletzt und die nächste Show ist erst am 20.07. Deswegen hat man jetzt mal schnell den Weg genommen. Das ist meine Theorie. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Man hat das jetzt relativ fixe gemacht, weil einfach ein Gap dazwischen ist und man will nicht so viel Also ja, sie haben gesagt, wir machen es jetzt mal schneller, aber es hat, glaube ich, auch Gründe, warum man es schneller gemacht hat.
Das mag sein und ja, klingt logisch, was du sagst. WXW hatte aber auch schon in der Vergangenheit so Situationen, wo dann auch Leute verletzt waren oder so und man hat dann trotzdem nach hinten verschoben. Ich möchte zum Beispiel an die Situation erinnern, wo es dieses ganze ewige Hin und Her da gab mit Jörn Simmons und Tristan Archer und Levaniel und so, wo Levaniel dann einmal ausgefallen ist wegen Covid. Da hat man das aber auch nicht dann irgendwie schnell nachgeholt oder so, sondern hat man das doch mal bis in Dezember gezogen.
Ich erinnere an das Ilja-Match. Gut, es mündete in diese Karat-Geschichte, aber der Ilja, bis Ilja Champion wurde, dauerte das ja auch so lang.
Ja, das war quasi von seinem Karat-Sieg genau ein Jahr.
Genau.
Vielleicht war das einfach für den Tag vorgesehen. Das eigentlich, ist eigentlich gar nicht zu diesem Match zwischen Tihani und Robert kommen sollte.
Das glaube ich nämlich.
Und dass sie einfach gesagt haben, ey, okay, Lauri ist verletzt, wir leiten das jetzt so her, dass Peter gewinnt in Hamburg und kriegt deswegen das Match bei der Show. Und wir geben dann aber trotzdem durch diesen Angle mit diesem komischen Zettel, so kann man sich übrigens jetzt mal ein bisschen mehr Mühe geben, dass das auch aussieht wie ein Vertrag und man nicht das Gefühl hat, das wird einfach ein Papierblatt hochgehalten, aber das ist Makulatur am Ende. Und machen das dann trotzdem bei Drive of Champions, weil wir wissen, ey, Ende Juli ist er safe wieder fit.
Und an der Stelle ist vielleicht auch das, was Morbo gerade schon kurz angeschnitten hat, nämlich von wegen, was macht man jetzt mit Tihani, vielleicht turnt er heel. Ja, das glaube ich nämlich und ich glaube nämlich, dass man da an das anknüpft, was man schon zwischen Peter und Lauri gesät hat mit dem, ja, ich will ihm nicht den Handshake geben und sowas, weil das wurde zwar so ein bisschen wie irgendwie geklärt, aber auch immer noch so, dass es so ein bisschen unter der Oberfläche gebrodelt hat, fand ich. Also insofern könnte man da, glaube ich, dann auch wieder anschließen mit dann einem Peter Tihani Hilton und da gebe ich auch Morbo recht, der ist, wäre durchaus sinnvoll.
Er sollte kommen und du kannst es doch einfach ganz einfach erzählen, so ey, ich habe den für dich 30 Minuten lang malträtiert und du kommst am Ende und staubst ab. So, er genau. Preiske hatte nur genau. Glück, dass er es geschafft hat, mich da in dieser einen Moment festzuketten, ansonsten wäre ich ja wieder aufgestanden. Genau. So. Ja, und so kannst du das halt dann drehen und dann sagt Lauri so, ja, ey, macht Lauri erst einen auf nett machen, so, ja, können wir ja machen und so weiter und so fort. Und dann snappt halt, weil er nicht direkt sagt, ja, dann und dann und jetzt sofort, sondern und dann snappt halt Peter. Von mir aus auch im Match der beiden dann. Dass er dann da plötzlich einfach, keine Ahnung, in die Eier tritt, wenn der Ref nicht hinguckt oder so ein Quatsch.
Ich mach jetzt einen ganz heißen Take. Peter wird Teil von Hype Performer.
Oh Gott.
Halt die Klappe.
Ich glaube, dass es Hype Performer nicht mehr lange geben wird.
Hype Performer soll sich bitte so schnell, sehr schnell auflösen.
Du wirst Zeit. Ich glaube, die werden uns damit noch ein bisschen länger quälen, weil Archer muss erst wiederkommen.
Bis nächstes Jahr Karat.
Oder er wird Teil von Amboss.
Also,
Er turnt also Face und dann wieder hier zu turnen.
Nee, Morbo meint Peter.
Ja, Peter.
Ja. Ach so, ich war jetzt gerade bei Archer.
Nee, man könnte ja sagen, hier, Peter so, weißt du so, dann steht er wie Amboss und Lauri stehen wieder im Ring und jetzt, dann kommt Peter und will ihn safe machen und so, dann hau dann oben und dann ist er Teil von Amboss. Kannst du machen?
Ja, sehe ich.
Kannst halt sagen, dieses ey, wenn du sie nicht besiegst, schließe ich diesen an und das kann ich bei Peter auch sehen, weil er sagt, ey, ist einer meiner Trainer quasi, der hat mich zu WXW gebracht und der andere an dem, ja, ich komme nicht über ihn, also stelle ich mich neben ihn. Und ich glaube, das kannst du gut erzählen. Und wobei ich, glaube ich, Peter als Heel sowieso spannend fände und dann vielleicht sogar auch alleine. Aber ich sehe auch, dass man sagen könnte, wir nehmen ihn, wir machen es, dass er da auf jeden Fall, also der Heel-Typ muss kommen, Punkt.
Ja.
Und dann und am Ende kriegen wir auch noch zusätzlich noch einen Dover-Return. Arrows of Hungary are back.
Ich hoffe.
Das wäre geil. Weil er hat ja ein bisschen auch bei seinem Hass auf Robert argumentiert, von mir gesagt, ey, du hast zwischen meinen zwei Mentoren einen Keil getrieben.
Genau.
Also von daher, wenn dann auch noch Dover auch noch mit dazu zurückkehrt, ich glaube es zwar nicht, der hat jetzt irgendwie zwar im Januar nochmal irgendwie ein, zwei Matches, aber ja, es fragt sich, ob er dann auch nochmal wieder aktiv bei der WXW sein kann und will, aber dann hätte halt wieder auch Amos wieder als stabiles Stable. Keine Ahnung, Robert vielleicht erstmal ein bisschen rausnehmen. Würde funktionieren. Oder könnte funktionieren, wenn du es vernünftig erzählst, aber.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich muss halt sagen, so, ich schließe mal kurz ab.
Genau, so, fangen wir gerne mit Fazit und so allem an. Genau.
Das Ende hat es ein bisschen gerettet. Ich wurde damit abgeholt. Ich fand's cool, ich fand's Konsequenz von der Erzählung. Wäre mehr drin gewesen, klar. Ich war froh, dass ich nicht vor Ort war, weil sind halt auch 200 Kilometer. Also ähnlich wie bei Marcel einfach. Also ich sehe hier bei Cage Match eine 7 von Sebastian, eine 8 und eine 9 vom Basti, von unserem Catch-WG-Kollegen von diesem Jahr Karat. Und die 9 kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich bin dann eher bei Sebastian, wo ich sage 6,5 bis 7.
Ja, das.
Wenn ich aber überlege, was für ein Jahr die WXW bis jetzt hatte, wo wir gesagt haben, ey, sie erzählen die Sachen konsequent, die Shows sind richtig gut, Morbo, der sagt, ey, ich hab Bock auf WXW, das macht Spaß, und das war jetzt die erste Show dieses Jahr, wo ich sag, boah, nee, die konnte an die anderen Shows einfach nicht anknüpfen, und es war echt schade.
Da habe ich aber eine kurze Frage noch. Hattest du 42. denn vorher die Erwartung, dass es so sein würde? Weil bei mir muss ich wirklich sagen, vielleicht sehe ich diese Show, würde da übrigens ja übereinstimmen, auch eher so 6,5 bis 7, nicht mit der Tendenz nach oben. Aber ich sehe diese Show, glaube ich, vielleicht auch deswegen für ein bisschen positiver, weil Morbi hat zum Beispiel gesagt, er hatte Erwartung. Ich hatte ja gar keine Erwartung, weil ich den Aufbau auch nicht so spannend fand. Hattest du denn gedacht, okay, ich bekomme was Besseres?
Nein, das Ding ist, ich hatte eine Erwartung, nicht Erwartung, weil ich war so, okay. Von den Sachen, die zunächst angekündigt waren, war ich so, ja, es kann was werden, aber es war mir zu viel random, wodurch das natürlich runtergezogen hatte. Also ich war so, ja, da war was drin. Ich glaube auch, dass vieles einfach, wie gesagt, weil ich schon vorher sagte, Verletzungssachen und so Booking-Sachen vielleicht auch über den Haufen geworfen und so, oder man wollte auch schnell was hotshotten, aber es wirkte halt so ein bisschen nicht nach der optimalen Version. So. Und deswegen, ich bin gespannt, was kommt. Es war so mit die schwächste Show dieses Jahr von der WXW. Ja, gerne wäre anders jetzt.
Die WXW hatte halt eigentlich, wenn man das Jahr 2024 betrachtet, eigentlich eine geile Karre unterm Arsch. Aber für die hat halt leider am 1.6. vergessen zu tanken. Und das ist halt dann bis halt, also bin ich halt maximal bei einer 6, auch wenn, gerade auch weil mich der Moment dann am Schluss dann doch nicht so abgeholt hat hier vorm Fernseher, wäre das wahrscheinlich in der Halle getan hätte. Und dann hast du halt mal eine schlechte Show dazwischen. Wie gesagt, es geht jetzt am 20.07. mit der EM weiter, da bin ich mal gespannt, wie sie das aufziehen werden. Ich tippe mal auf so ein 8-Mann-Ein-Tagesturnier oder 8-Personen-Ein-Tagesturnier.
Ja. Glaube ich auch.
Und das kann dann schon wieder was deutlich Besseres werden. Vielleicht dazu noch ein, zwei mehr oder weniger Storyline-Matches und dann hast du da auch wieder eine runde Show in Frankfurt. Frankfurt ist auch immer eine heiße Crowd eigentlich. Und dann kann das was werden. Und nur weil es jetzt einmal nicht gut war, heißt es ja nicht, dass es deswegen immer scheiße ist. Ne?
Nee, das ist natürlich richtig.
Morbo, deine Takes zur Show zum Abschluss.
Ja, also ich gebe der Show eine 5 von 10 mit Tendenz nach unten. Das war für mich, seitdem ich gucke ja seit letztes Jahr Karat wieder regelmäßig die WXW, fast die schlechteste Show. Ich fand nur noch dieses Jahr Karat natürlich schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem wegen dem scheiß Gauntlet. Aber auch der Rest der zweiten Hälfte war nicht dolle. Aber ansonsten war das für mich wirklich eine sehr schwache Show. Ich war sehr enttäuscht von der Show. Ich hatte mir, wie gesagt, versprochen, von bestimmten Matches habe ich mir was versprochen und die wurde enttäuscht und der Rest war halt okay, bis langweilig. Ich bin jetzt aber auch nicht so dieser Fuck WXW oder so, ist ja Quatsch. Ich habe Lust auf die EM, ich bin da sehr gespannt drauf, aber das hier war, das war gar nichts. Das war ziemliches Mittelmaß und sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und vor allem für die Länge. Vor allem, wenn man es live geguckt hat. 4,5 Stunden waren das am Samstagabend und dafür war das einfach nicht dolle.
Das stimmt.
Also ich finde eigentlich ganz gut, weil wir hier nochmal ein breites Meinungsbild schon eingefangen haben, ohne jetzt die Sachen, die jetzt nochmal nach ganz oben gegangen sind, aber das ging diesmal sehr auseinander. Ich persönlich glaube auch, wenn ich die Show nicht in der Halle gesehen hätte, wäre ich bestimmt bei einem Punkt weniger in der Gesamtbewertung. Insofern, ich muss sagen, ich war froh, dass ich die Show in der Halle gesehen habe, wegen dem Moment am Ende und weil sie mir, glaube ich, in der Halle auch einfach besser gefallen hat. Und weil ich hier auch nochmal ganz klar gesehen habe, das, was ich auch immer sage, weswegen ich auch die anderen Shows nicht gucke, WXW ist für mich ein Live-Produkt. Und nichts, was ich irgendwie auch noch on-demand ansonsten schaue. Aber ja, ich finde, das war eine sehr schöne Diskussion, die wir geführt haben. Sehr interessanter Einblick und in dem Sinne, vielen Dank. Natürlich, der Gast kommt zuerst. Vielen Dank an dich, Moro, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier zu sein.
Aber es bleibt doch noch eine Frage offen. Wer wird denn der neue Midcard-Champion? Wer gewinnt die EM? Ich sag Stephanie Mays.
Ich sag Anita Born.
Boah, keine Ahnung. Joseph Fennec Jr. Dingsy. Wie heißt der?
Nick Leblanc.
Ich sag, Drew macht's. So.
Ich glaube auch, also Morbo hat ja gesagt, Stephanie Metz, ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man es nach Frau gibt, damit man sagen kann, ja, die hat dann wenigstens irgendwas so ungefähr.
Ja, entweder das oder es wird halt Aigle Blanc. Also rein realistisch. So, Aigle Blanc hat auch so ein gutes Jahr jetzt gehabt. Und irgendwie. Da muss irgendwie ein kleiner Payoff kommen. Sie holen halt, oder ein Archer wird plötzlich, weil er jetzt face geturnt ist, oder sie versuchen halt, der High Performer Limited dadurch irgendwie mal so einen Push zu geben, dass sie nicht alles so verlieren. Aber naja.
Oder Robert Dreisker.
Bitte nicht. Genau, das wollte ich sagen. Ich hoffe, dass der jetzt erstmal ein paar Wochen raus ist. Genau.
Ja,
der muss jetzt erstmal ein paar Shows aussetzen, bevor er dann sein Rematch bekommt. Vielleicht so beim Techfest oder so. Aber
und bevor wir noch beenden, Shortcut steht ja dann als nächste Oberhausen-Show vor der Tür in genau 8 Wochen.
Ja.
Und man hat schon 2 Leute angekündigt. Zum einen Michael Oku.
Ja.
Und zum anderen Trevor Lee.
Ja, Mann.
Und finde ich tatsächlich cool. Also, dass wir Oku öfters sehen, ist klar. Trevor Lee, dass man den quasi jetzt relativ schnell nach seiner WWE-Entlassung holt, finde ich auch super.
Ja, ich auch.
Ja, den kannst du halt auch gut irgendwie so ein normales Single-Match geben, einfach random auf der Card, plus dann halt noch die in den Rumble stecken.
Genau, vor allem das Ding ist, sein letztes Match war auch erst am 12. April. Also, ich glaube, die 90 Tage sind noch nicht rum.
Es gibt doch diese Compete-Klausel, glaube ich, nicht mehr, oder? Gab's da nicht mal irgendwie so...
Doch, bei der WWE gibt's die noch. Davon bin ich eigentlich...
Außerhalb davon gibt's die nicht mehr. So,
genau.
Ich glaube, außerhalb davon hat ja auch, glaube ich, nie einer gemacht, oder?
Genau, die hat nie einer gemacht, außer die WWE.
Also, ne, klar, bis AEW angefangen hat und AEW hat das nie gemacht, gab's da im Grunde eigentlich fast nur TNA, die irgendwelche Verträge hatten. Und die hatten ja so eine Klausel nicht. Da sind ja die Wrestler ja nebenbei auch noch auf dem Indie-Markt aktiv gewesen, immer.
Genau.
Also. Es gab auch irgendwelche Wrestler, die von der WWE entlassen wurden und vor diesen 90 Tagen aufgetreten sind. Aber das waren dann, glaube ich, NXT-exklusive oder so. Ich glaube, da gab es teilweise Verträge, wo es die nicht gab.
Es gab jetzt auch zwischendurch irgendwie Leute, deren Vertrag einfach nur ausgelaufen ist. Nicht, dass man das verwechselt. Ja, genau. Es kann auch sein, dass die WWE einfach gesagt hat, ey, statt 90 Tage, dass das einfach runtergesetzt wird auf irgendwie einen Monat oder sowas. Auf 30 Tage habe ich über irgendwas gelesen.
Genau, das meine ich nämlich auch, genau.
Und dass einfach dadurch jetzt die neueren Verträge einfach eine kürzere Ausstiegsklausel haben, weil die WWE einfach nur nicht will, heute hier, morgen da. Was ich ja sogar verstehen kann irgendwo. Aber.
Ich möchte ganz kurz einhaken. Ich möchte meine Einschätzung revidieren. Nicht Stephanie Mays gewinnt die EM, sondern die Shows in Frankfurt, Ahura wird gewinnen.
Ja, das könnte sein. Hauptsache nicht Evan Insane.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Aber es
auch. Dann kannst du den Titel auch gleich wieder einstampfen.
Nee, haben wir sonst noch irgendwas?
Nee, ich glaub nicht. Ich muss mir nur einen dummen Witz verkneifen, deswegen bind ab.
Den schickst okay. du mir gleich per WhatsApp, ne?
Ja.
Ja,
ich bin auf jeden Fall heiß. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ja bald wieder hier sein kann, weil dann werden wir über, und das meine ich ernst, die kontroverseste GCW-Show aller Zeiten reden. Noch kontroverser als die Hammerstein Ballroom-Show. Kein Spaß, kein Scherz.
Ohne Zweifel.
Ich werde gleich mit dieser Show anfangen. Ich habe Angst und bin gespannt und freue mich. Keine Ahnung, ich lasse es auf mich zukommen.
Ich versuch's jetzt mal so neutral wie möglich auszudrücken.
Nein, mach's nicht.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, im Kontext von GCW der Geschichte eine wichtige Show.
Das ist ein guter Wiedereinstiegspunkt für die Company oder so?
Das kommt darauf an.
Dazu sage ich nichts. Ich sage, es ist eine wichtige Show.
Ja. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich wieder hier sein konnte. Und
sehr gerne. Wissen,
was wir beide reden, sage ich nur einen Abschlusssatz und Sebastian wird ihn verstehen. WCW will never die.
Das stimmt. Tschüss. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Bobo. Und vielen Dank natürlich auch an dich, Marcel. Und vielen Dank auch an dich, Dieter.
Macht's gut. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.